Ich lese Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 16. Das ist zugleich der Predigttext. Es geschah, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Als er einige Jünger fand, fragte er sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Da fragte er sie: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollen, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber 12 Männer. Und Paulus ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und zu überzeugen versuchte von dem, was Gottes Reich betrifft. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule von Tyrannus. Das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch Paulus, so dass sogar Schweißtücher oder Gürtel von ihm zu den Kranken gebracht wurden und Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten: Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohepriesters, Kephas, die das taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach: Jesus kenne ich, von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, ging auf sie los, überwältigte sie und zeigte ihnen so seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Amen. Liebe Gemeinde, die Apostelgeschichte, die in Englisch eigentlich schlicht Acts heißt, macht in diesem Bericht ihrem Namen alle Ehre, jede Menge Action. Vordergründig ist Paulus in Aktion, im Hintergrund aber der Herr Jesus Christus und der Teufel. Und wie immer in Gottes Wort sind auch wir davon betroffen. Ich habe 3 Punkte. Erstens die Jünger und der Heilige Geist, zweitens Wort und Macht des Herrn Jesus, drittens Wort und Macht des Teufels. Erster Punkt, die Jünger und der Heilige Geist. Also Paulus war 1,5 Jahre in Korinth und kommt dann nach Ephesus, wo circa 3 Jahre lang bleibt. In Ephesus hat zuvor schon Apollos gewirkt, ein jüdischer Gelehrter, der an den Herrn Jesus Christus glaubte. Er hat das allerdings nicht umfassend getan, denn er kannte nur die Taufe von Johannes dem Täufer. Aber da sind eben die Handwerker Aquila und Priscilla und die lehren diesen Hochgelehrten. Also man lässt sich von Handwerkern schon etwas sagen, wenn das ihr Fach ist, wenn man sie braucht. Aber die haben dem Apollos in sein Fach hineingeredet. Die haben ihn unterwiesen im christlichen Glauben. Das war an für sich sein Metier. Und dieser hochgelehrte Mann akzeptiert das, was diese einfachen Handwerker ihm sagen. Die 12 Jünger, die Paulus da in Ephesus trifft, die sind offenbar von Apollos gelehrt worden und haben empfangen, was der eben wusste, die Bußtaufe von Johannes. Diese Taufe war zu wenig, denn sie war sozusagen negativ. Abkehr von den Sünden, das bedeutet sie. Sie symbolisiert nicht die Hinkehr zu Jesus Christus. Ist also negativ. Abkehr von den Sünden. Also das ist einfach zu wenig. Paulus tauft sie auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und wörtlich steht da, dass er sie in den Herrn Jesus Christus hineingetauft hat. Und den Korinthern, den schreibt er auch in 1. Korinther 12, 13, dass sie durch den Heiligen Geist in seinen Leib hineingetauft wurden. Heiliger Geist tauft in die Gemeinde, heißt das. Also die christliche Taufe ist ein Hineingeben in den Leib Christi, wo man seine Heilsgaben auch empfängt. Wiedergeburt, Glauben, Heiligung, Zurechtweisung, auch sein Eintreten bei Gott wegen den Sünden, auch das ewige Leben und dann im nächsten Leben ein ewiges Erbe. Das empfängt man so. Die Taufe ist das Siegel des Gnadenbundes, in dem Gott dem Täufling auch schon seinen Sohn sieht, seinen geliebten Sohn. Er sieht ihn, wenn er uns ansieht. Allerdings kann die Taufe auch ein leeres Ritual sein. An den Herrn Jesus glauben heißt auch mit ihm eins sein, im Tun, im Nachfolgen. Das muss man lernen, mit ihm eins zu sein. Ich habe es vorhin mit den 10 Geboten gesagt, ja, in diese Richtung geht es. Da ist man eins mit ihm. Ja, das muss man lernen. Und an ihn glauben heißt nicht nur, dass man ja etwas empfangen hat, sondern dass man auch mit seinem Leib, mit seiner Gemeinde, mit den Geschwistern eins ist im Herrn Jesus Christus. Und wenn man nicht eins ist mit den Geschwistern, dann ist man auch nicht eins mit dem Herrn Jesus. Ja, so etwas tut an für sich und so etwas bewirkt an für sich der Heilige Geist, dass man mit ihm eins sein will. Hier in Ephesus, was tut er da? Ja, da loben die 12 plötzlich Gott in fremden Sprachen und sie weissagen. Also es sind Sprachen, die sie nicht gelernt haben, aber die ihnen einfach gegeben wurden. Diese Sprachen damals, die waren ein Zeichen und eine Gabe von Gott. Es war allerdings ein Gerichtszeichen gegenüber den Juden, die nicht geglaubt haben, die nicht auf Gottes Wort gehört haben. Jesaja 28 sagt Gott, dass wenn sie schon nicht hören, wenn er normal zu ihnen redet, dann wird er in fremden Sprachen zu ihnen reden und sie werden nach hinten fallen. Es wird ihnen zum Gericht. Sie hören nicht auf ihn. Also die tun das, diese 12. Die haben diese Sprachengabe und es ist ein Zeichen gegen die große Menge der Juden, die sich verstocken und den christlichen Weg schlecht machen. Es ist ein Zeichen von Gott gegen sie. Und dieses Gericht kam damals 15 Jahre später. Die 12 Weissagen auch, das heißt, sie sagen Gottes Wort recht. Auch das kommt vom Heiligen Geist. Und der Herr Jesus sagte seinen Jüngern schon in der Abschiedsrede, Johannes 14 bis 17, da sagte, der Heilige Geist leitet in die Wahrheit über Gottes Sohn. Er verherrlicht ihn, er macht ihn zum Herrn, er ehrt ihn. Macht auch bei den Jüngern, bei den Schülern das eine, sie wollen diesem Herrn folgen. Sie wollen ihn ehren, auch wenn es ihnen dabei nicht so gut geht. Sie wollen es. Das ist der Heilige Geist. Nicht ganz nebenbei, der Heilige Geist hat auch Gottes Wort geschaffen. Es ist laut 2. Timotheus 3,16 Geist gehaucht, inspiriert von ihm und schafft einiges. Es dient zur Belehrung, Lehre, Überführung von der Sünde zum Herrn Jesus Christus, zur Zurechtweisung, zurechtweisen, also zum Guten weisen, und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das ist alles vom Heiligen Geist, das ist von Gott, das ist vom Herrn Jesus und das ist Gottes Wort. Der Heilige Geist verbirgt sich also hinter Gottes Wort und dem Herrn Jesus Christus und nicht zuletzt auch hinter den Siegeln von Taufe und Abendmahl. Dahinter ist bei beiden, Taufe als auch Abendmahl, ist der Heilige Geist versteckt. Also, freu dich an deiner Taufe in den Herrn Jesus, in seinen Leib hinein und sei ein geistlich lebendiges Glied. Zweiter Punkt, Wort und Macht des Herrn Jesus. Paulus lehrt Gottes Reich, das geistlich und praktisch ist, in das man durch den Herrn Jesus Christus hineinkommt und durch den Heiligen Geist, muss ich dazufügen, wiedergeboren hinein. Er lehrt in der Synagoge oder in den Synagogen, bis er halt wieder Widerstand bekommt. Und schlimm für die, die da Widerstand leisten, die sich verstocken und sich gegen Gottes Wort sperren. Es ist schlimm für sie, denn es ist eine große Katastrophe im jetzigen Leben und es hat Auswirkungen bis ins ewige Leben hinein. Ja, und Paulus, ja gut, sie wollen nicht. Da mietet er die Schule des Tyrannus und lehrt dort 2 Jahre lang. Er hat dort seine Vorträge, also das musste er mieten, ist ein öffentliches Gebäude, das man mieten konnte, und er unterrichtet da und lehrt und hält Gottesdienste. Und was ihn begleitet, sind Wunder. Diese Wunder erregen ein großes Aufsehen. Die waren aber kein Zeichen des starken Glaubens von Paulus. Wunder und Zeichen, die kann der Teufel auch tun. Körperliche Heilungen waren nicht der Mittelpunkt von Paulus Tätigkeit, auch nicht der Mittelpunkt von dem, was der Herr Jesus getan hat und gelehrt hat. Mittelpunkt des Herrn Jesus, als auch des Paulus, dann für sich jedes christlichen Predigers, ist der Geist, dass der Geist ausgerichtet wird auf Gott, auf sein Wort, auf den Herrn Jesus Christus. Das ist das primäre Ziel aller Verkündigung. Und wenn es dann, ja, so Wunder gibt, schön. Sie sind damals zur Heilshochzeit, also Hochzeit, da gewesen. Gott hat seinen Sohn bestätigt Und der Herr Jesus hat auch seine Apostel bestätigt durch die Wunder. Denn Gottes Wort war ja noch nicht da. Und ja, es hat Wunder gegeben. Es gibt auch heute immer noch Wunder, aber nicht in dieser Masse. Sie sind noch, aber das liegt beim Herrn. Die Verkündigung des Paulus war auf den Geist ausgerichtet, dass der Änderung bekommt, ausgerichtet wird. Und das ist es heute immer noch. Der Geist, der menschliche Geist, muss ausgerichtet werden. Er braucht Information, er braucht die Lehre. Er braucht das einfach. Und von ihm geht dann die Motivation aus, dass auch das ganze Leben sich auf den Herrn Jesus Christus ausrichtet. Mit Beruf, mit Freizeit, mit Finanzen, mit Haus, mit allem. Das Wort des Herrn wurde groß in der Provinz Asia, steht da. Und alle hörten Gottes Wort, laut Vers 10. Wirklich alle? Also die Provinz ist denn doch groß, das ist fast ein Drittel der Türkei. Ja, Paulus schreibt an die Römer, dass er das Wort überall ausgerichtet hat. Und dass jetzt hat er keinen Platz mehr. Es ist alles getan. Also wirklich, an so vielen Leuten war er gar nicht. Aber er rechnet damit, dass die Christen, und die sich bekehrt haben und die Gemeinden, die entstanden sind, dass die das Wort ausbreiten. Dass durch sie Gottes Wort weitergeht. Sie sind ja ein Stützpunkt von Gottes Reich. Und da geht Gottes Wort denn doch weiter. Also er hat sich darauf verlassen, dass die Gläubigen ihrem Herrn nachfolgen und wenn Gelegenheit ist, auch Gottes Wort bezeugen. Ich komme zum dritten Punkt und das ist, ja, wir haben es gehört, heute ist Halloween und der dritte Punkt heißt das Wort und die Macht des Teufels. Also die Dämonen weichen durch Gottes Wort, durch nichts anderes. Und ich muss dazu sagen, es war damals teils Hochzeit und die Dämonen waren auch stark vertreten. Wir sehen das schon in den Evangelien, der Herr Jesus begegnet Besessenen noch und noch und er treibt sie aus. Als er gekommen ist, dass das Heil gekommen ist, ist auch der Teufel, hat er seine Bemühungen verstärkt. Und hier sehen wir ein Beispiel davon. Die sieben jüdischen Geisteraustreiber, diese Ghostbusters, die versuchen es dann halt auch. Sie glauben dem Paulus nicht, also sie gehören nicht zu den Christen. Sie glauben auch nicht an den Herrn Jesus Christus. Sie sind aber durchaus beeindruckt von seiner Macht. Ja, schön. Denken Sie, das können wir auch, diese Macht können wir auch gebrauchen. Und sie treiben Dämonen aus oder wollen sie austreiben im Namen des Herrn Jesus. Ohne ihn eigentlich zu kennen, ohne ihm zu gehorchen, ohne ihm zu folgen. Das ist ein gefährliches Spiel, wie sich dann herausstellt. Der Dämon weiß, wer Jesus ist, der kennt auch den Paulus, aber diese sieben Heinis, da kennt er eben nicht. Und er treibt den Besessenen dazu, dass er allein diese sieben Männer verprügelt. Gefährliches Spiel. Ja, ist fast lustig, fast so wie Halloween, das auch verbunden ist mit so Geisterglauben. Ist nicht gesichert, was dieses Halloween überhaupt bedeutet. Man führt es zurück auf alte keltische Bräuche, aber auch auf Christliches. An dem Tag, an dem man an die Toten gedenkt und so weiter. Also das mit dem Namen des Herrn Jesus gebrauchen, um Dämonen auszutreiben, das funktioniert nicht. Sie haben diesen Namen missbraucht, sie haben ihn instrumentalisiert für ihre Zwecke. Damit wollten sie Macht haben. Ja, sie wollten auch Gutes tun, das ist zweifellos auch da. Sie haben den Namen missbraucht. Und der Herr Jesus hat in der Bergpredigt schon davor gewarnt, dass man das tut. Er sagt in Matthäus 7, 22 bis 23, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben und viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeigen, ich habe euch nie gekannt. Weg von mir, ihr Gesetzlosen. Also für Gesetzlose sagt er wörtlich, nicht nach dem Gesetz oder nicht nach den Geboten Handelnde. Sie haben zweifellos sozusagen Gutes getan, aber halt nicht seine Gebote gehalten. Sie haben es nicht in seinem Auftrag getan. Sie haben das getan, um selbst vielleicht gut dazustehen und natürlich auch, um denjenigen zu helfen. Aber ich kenne euch nicht, ich habe euch nicht erkannt, sagt der Herr Jesus. Und sie konnten das tun oder sie können das tun, aber ich kenne euch nicht. Der Teufel kann auch Wunder bewirken. Sie haben auch da, und davor warnt der Herr Jesus eben, sie haben seinen Namen missbraucht. Und das ist dann für sich oft der Fall, dass man seinen Namen missbraucht. Also die Kreuzzüge wurden in seinem Namen vollbracht, um das Grab zu befreien. Kanonen werden gesegnet, um Kriege zu gewinnen. In der Politik wird das Kreuz dazu verwendet, um Wahlen zu gewinnen. Das ist ja vielfacher Missbrauch. Und noch etwas, bei dem er missbraucht wird. Brot und Wein wird in sein Leib und in sein Blut verwandelt und geopfert. Aber der Herr Jesus lässt sich nicht opfern. Er hat sich selbst einmal geopfert. Er hat unter den schwierigsten Bedingungen gelebt, und zwar so, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Rein, sehr gut und Gott treu in allem. Er hat es nicht nur, ich habe es am Anfang schon erwähnt, er hat es nicht nur für sich getan, er hat es für Gott getan. Und er hat es auch stellvertretend für die Seinen getan. Und dann ist er als ihr Stellvertreter in Gottes Gericht gegangen und hat Gottes Gericht über sich und Gottes Zorn über sich gezogen und ist für sie gestorben als ihr Stellvertreter. Er hat sich selbst freiwillig geopfert. Niemand hatte die Macht, ihn zu opfern. Er hat das selbst getan. Er ist auch auferstanden, um ihnen als ihr Herr seine Erlösung zuzuordnen. Um für sie als ihr persönlicher Priester bei Gott einzutreten, wenn sie ihm ihre Sünden bekennen. So bringt er sie bei Gott zurecht. Und er war und ist der Einzige, der das überhaupt tun kann. Und dafür schulden ihm die seinen Dank, ja, noch mehr, sie schulden ihm ihr Leben. Und er ist der Herr, der alle Macht. Er ist der Herr, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Und er baut sein Reich, das Himmelreich. Und dieses Himmelreich soll Gestalt gewinnen und gewinnt Gestalt hier auf Erden. In seiner Gemeinde, in seinem Leib. Und er wird wiederkommen, die sein zu sich zu holen, und die, die ihn missbraucht haben, die wird er richten. Wir können es, und das ist der letzte Satz an für sich, wir können es uns nicht leisten, scheinheilig zu sein und ihn und seinen Namen missbrauchen. Amen.